Willkommen zum EduCouch Politsommer. Während andere Urlaub machen, packen wir die heißen Eisen der Bildungspolitik an. Wir sprechen mit den KultusministerInnen der Länder. Kritisch, offen, manchmal unbequem, aber immer mit einer Prise Humor. Was läuft gut in der Bildung? Was läuft schief? Und wie kann endlich eine sinnvolle Digitalisierung gelingen? Macht es euch gemütlich, stellt euren Drink kalt. Wir servieren euch die Statements direkt an den Strand. EduCouch Politsommer in Kooperation mit Cornelsen. Und los geht's.
Herzlich willkommen bei der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute spreche ich mit der baden-württembergischen Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Sandra Boser von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag und schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Ja, ich freue mich sehr auf den Podcast.
Wir fangen mal an mit einer kleinen Zeitreise. Wenn man ein bisschen über Sie recherchiert, findet man raus, dass Sie schon seit einigen Jahren, seit über einem Jahrzehnt in der Bildungspolitik unterwegs sind. Wenn Sie jetzt zurückblicken über die letzten Jahre, was war denn Ihr größtes bildungspolitisches Projekt, wo Sie sagen, das war eine besondere Herausforderung, dem habe ich mich besonders gewidmet?
Das Thema Bildungsgerechtigkeit steht im Prinzip über allem. Und wir stellen ja jetzt auch fest, wie schwierig es ist, momentan allen Kindern die besten Startchancen mitzugeben. Damals beispielsweise die Einführung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg als integrative Schulart, Ausbau Ganztagsschule, das Wahlrecht bei der Inklusion und jetzt aktuell mit unserem neuen Bildungspaket, wo wir intensiv in die Sprachförderung investieren, wo wir auch in den Grundschulen nochmals reinschauen, was brauchen die Kinder am Start, wo wir einfach schauen müssen, dass wir allen am Ende die besten, die gelingendsten Startchancen bieten, damit sie erfolgreich ihren Bildungsweg gehen können.
Und wenn wir jetzt sozusagen in die Zukunft gucken und die Glaskugel bemühen, was wäre denn da etwas, wo Sie sagen, das ist die Herausforderung, die eher sozusagen in der Zukunft liegt?
Zukunft, aber auch jetzt schon real, das Thema künstliche Intelligenz. Wie gehen wir damit im Unterricht um? Wir sehen, was das auch für Kinder und Jugendliche für Auswirkungen hat. Das heißt, wie können sie noch erkennen, welche Nachrichten echt sind oder welche gefaked sind, in welcher Bubble bewege ich mich gerade? Ich glaube, das wird schon eine große Herausforderung sein, hat am Ende auch wieder was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun, weil wir jetzt schon in manchen Studien feststellen, diesen Digital Divide, die es an vielen Stellen gibt. Das heißt, das Bewusstsein, KI ist eine wichtige Aufgabe für uns. Oder auch der Umgang mit Large Language Models beispielsweise, können wir jetzt schon sehen, dass da Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich unterwegs sind. Das heißt, wie schaffen wir es, dass Schule zu einem Ort wird, wo diese Themen aufgreift, die diese Themen aber auch für sich als einen positiven Effekt herstellt, aber auch diese Sensibilisierung hinzubekommen, welche Chancen und Risiken da drin sind, damit Kinder und Jugendliche auch zu kritischen und souveränen NutzerInnen werden letztendlich.
Wir sind eigentlich mitten im Thema schon, in dem Thema Digitalisierung. Wenn man das jetzt sozusagen als Tableau betrachtet unter verschiedensten bildungspolitischen Themen oder Themenkomplexen, ist das ein Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt oder sagen Sie, das ist ein Thema unter vielen?
Also mir liegt es besonders am Herzen, aber es ist immer schwierig, gerade im Bildungsbereich da so Schwerpunkte zu setzen, weil am Ende geht es ja nur zusammen. Ich brauche eine gute Lehrkräfteversorgung, damit es in den Schulen reibungslos funktioniert. Ich brauche aktualisierte Bildungspläne, damit ich am Zahn der Zeit bin, was in den Schulen vermittelt wird. Ich glaube aber, dass gerade das Thema Digitalisierung in beiden Bereichen, die ich jetzt genannt habe, auch eine Unterstützung sein können. Also zum einen Lehrkräfte in manchen Aufgaben zu entlasten, beispielsweise Korrekturen oder Stundenplanerstellung. Und auf der anderen Seite aber auch aktualisierte Bildungspläne, die die Herausforderungen der Zukunft mit aufgreifen. Und da spielt das Thema Digitalisierung meines Erachtens schon eine große Rolle, weil wir auch sehen, dass mit digitalen Angeboten SchülerInnen aktiviert werden können, dass wir ihnen individualisierte Lernangebote bieten können und dass wir eben letztendlich auch für die Lehrkräfte neue Möglichkeiten bieten, um Unterricht anders zu gestalten. Und deswegen, mir liegt es am Herzen, aber ich würde es niemals gegenüber den anderen ausspielen, weil letztendlich funktioniert Bildung nur, wenn alles gut ineinander greift.
Jetzt habe ich Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt ja seit kurzem die Cornelsen Schulleitungsstudie. Nicht seit kurzem gibt es die Studie, sondern gibt es schon mehrfach, aber sozusagen die neueste Studie wurde jetzt vorgestellt vor kurzem und da gaben eben 69% der Befragten an, dass sie sich als, also die Schulleitungen sich als Treiber notwendiger Veränderungen im Schulbereich sehen, was ja erstmal positiv ist, aber dann gibt es eben eine Zahl, die dann doch aufhorchen lässt, ist, dass eben 60% der Schulleitungen sogar bereit wären, sozusagen rechtliche Grenzen, sagen wir mal, auszuloten oder Grenzen vielleicht auch bewusst im Graubereich sozusagen zu übertreten, um sozusagen Exzellenz durch Regelbruch zu verursachen. Das heißt, sie versuchen, weil die Regeln so starr sind, sozusagen irgendwie sich da durchzuschlängeln durch die Bürokratie-Dickicht. um sozusagen gewisse Exzellenz zu erreichen. Ist das für Sie ein gutes Zeichen oder würden Sie eher sagen, das ist ein Alarmsignal?
Also erstmal finde ich es gut, wenn Schulen für sich versuchen, ihre Schule weiterzuentwickeln und auch neue Wege zu gehen. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen einordnen. Bei der Studie ging es ja vor allem auch um die Frage der Schulaufsicht, Autonomie, Lehrkräfte, Ausbildung. Wir versuchen in Baden-Württemberg gerade, die Schulen eigentlich auch zu animieren oder zu aktivieren, auch andere Wege zu gehen. Und manchmal frage ich mich bei den starren Rahmenbedingungen, ob wirklich die Schulleitungen immer auch wissen, wo habe ich eigentlich meine Freiräume. Wir werden da auch nochmals Unterstützung bieten, um auch zu zeigen, was kann ich eigentlich in meinem Schulalltag gestalten. Weil gerade wenn man mit so Schulen der Zukunft unterwegs ist, kriegt man das relativ häufig wiedergespiegelt. Wir bräuchten freiere Möglichkeiten. Wenn man genauer reinschaut, geht vieles schon von dem, was eigentlich gewünscht wird. Wir haben jetzt auch aktuell beispielsweise über den Qualitätsrahmen Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die jetzt nicht eine Kontrolle zusätzlich sein sollen, sondern wo Schulaufsicht und Schulen gemeinsam gucken, okay, wo sind wir stark, wo könnten wir uns weiterentwickeln und dann über diese Verzahnung auch nochmals die Möglichkeit geben, konkrete Weiterentwicklungen zu prüfen und zu schauen, wie geht es. Und jetzt gerade bei der Bildungsreform, die jetzt mit G9, aber auch in der Sekundarstufe 1, weisen wir explizit darauf hin, dass wirklich auch in Projektunterricht reingegangen werden soll, dass man wirklich auch gucken soll, wie schafft man das. Dass das alles im Schulalltag nicht immer so einfach ist, das wissen wir alle, weil Schulen sind gerade oftmals in angespannten Situationen. Aber wir versuchen wirklich gerade auch nochmals Freiräume zu aufzuzeigen oder zu schaffen. Und bei der Lehrkräfteausbildung, ich bin ja erstmal froh, dass die meisten Schulleitungen auch sagen, die klassische Lehrkräfteausbildung ist die richtige, dass wir da auch Veränderungen reinbringen. Haben wir 2015-16 zum Beispiel gemacht, wo wir versucht haben, dass die beiden Systeme, die wir in Baden-Württemberg haben, mit pädagogischer Hochschule, Universität zusammenzubringen. Das Referendariat auch nochmals, also einen Vorbereitungsdienst anzupassen. Und letztendlich geht es aber auch da nochmals darum, wie werden Lehrkräfte in Zukunft eben auch mit diesen Zukunftsthemen gut ausgebildet. Also wir haben jetzt beispielsweise den ReferendarInnen auch ein Tablet zur Verfügung gestellt im Vorbereitungsdienst, damit sie da auch wirklich digital arbeiten können. Und Punkt, Punkt, Punkt. Also es gibt immer Entwicklungsbedarf. Und ich glaube, das ist so das Schwierige bei Bildung, dass manche glauben, ich könnte von heute auf morgen zum einen alles verändern und dann wird's gut und zum anderen, dass irgendwann ein perfektes System da ist. Und das glaube ich einfach nicht, weil wir Schule als Teil der Gesellschaft, als Abbild der Gesellschaft immer auch in einem Entwicklungsprozess sein muss, damit wir am Ende wirklich auch schauen können, dass Schulen so gut es geht eben das aufgreift, was aktuelle Themen sind.
Vielleicht sind wir jetzt schon mitten im Thema. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Schule auch nochmal die nächsten, ich meine, Schule verändert sich ja tatsächlich im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Strömungen relativ langsam. Aber was bleibt sozusagen von der Schule von heute übrig, wenn man jetzt, oder vielleicht sage ich positiver, wie kann sich denn Schule positiv verändern durch KI? Ich meine, wir sehen, dass sich ganz viel dadurch ändert im Sinne von klassische Hausaufgaben, Übersetzungen, Recherchen lassen sich alle durch KI sozusagen einfacher abbilden, aber auch für die Lehrkräfte. Ich meine, klassische Korrekturen oder Bürokratie-Themen lassen sich auch durch die KI unterstützen. Was sozusagen bleibt sozusagen als Essenz von Schule, wenn sich ganz viele Dinge durch KI verändern? Was ist sozusagen das, was das Ureigene in Schule ist, was wir auf jeden Fall in der Zukunft behalten wollen?
Sozialraum. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Kinder und Jugendliche in der Schule eine Anlaufstelle haben, wo sie einen sozialen Raum haben, wo sie sich austauschen können, wo sie aktiv sein können, wo sie, wir wollen ja immer auch, dass Schule ein Stück weit Lebensraum darstellt, also das ganze Interaktive, was zwischen Menschen passiert und das kommunikativ zu sein, aktiv zu sein. Ich glaube, das ist das, was auf jeden Fall da bleiben muss, also was Schule einfach auch ausmacht, wissen wir auch seit Corona noch mehr, wie wichtig die Interaktion zwischen Lehrkräften und SchülerInnen ist, aber auch eben, wie wichtig Schule für die Schülerinnen und Schüler, für die Freundschaft und für ihr Wohlbefinden einfach auch ist. Also das muss auf jeden Fall bleiben. Aber ich glaube schon, dass eben KI diese positiven, also da auch, das auch nochmal ein Stück weit positiv verändern kann, weil sie Lehrkräfte entlasten kann, weil sie Aufgaben abnehmen kann. Beispielsweise, ich muss jetzt in einer heterogenen Klasse eine Aufgabe auf unterschiedlichen Niveaus erstellen. Das kann ich halt über KI und kann sagen, erstell mir eine Aufgabe zur Mitternachtsformel auf drei unterschiedlichen Niveaus, die den SchülerInnen auch nochmals den Inhalt wiedergibt. Und dann erstellt mir das die KI und habe da nochmals die Möglichkeit, ich muss das natürlich immer prüfen, passt das zu meiner SchülerInnengruppe und wie kommt das am Ende an? Oder eben, wie Sie sagten, Korrekturaufgaben abzunehmen und damit einfach auch nochmal Freiräume zu schaffen. Und auf der anderen Seite eben auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht einfach nur sich einen Aufsatz schreiben zu lassen, sondern das ein Stück weit auch für sich als Tutor zu nutzen, wenn er gut ist. Also da muss man echt auch aufpassen, weil ich glaube, wir erwarten heute schon zu viel von der KI. Die wird sich rasant entwickeln und da wird es immer schnellere Neuerungen geben. Aber manche Dinge kann die KI einfach heute noch nicht so gut, wie man glaubt. Und da muss man einfach auch abwägen, was passt zu mir, was passt zu Unterricht und was passt zur Schule.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass Ihnen das Thema Bildungsgerechtigkeit sehr am Herzen liegt. Und auch dort gibt es ja irgendwie auch, sagen wir mal, Problematisierungen in Bezug auf KI, dass auch das nochmal diesen Digital Divide verstärken kann, weil sei es sozusagen die Fähigkeit, Kompetenzen sozusagen zu haben im Bezug darauf, wie man KI einsetzen kann als Schülerin, als Schüler oder auch beim Zugang zu professionellen Tools. Also KI, es gibt ja immer die Profi-Version und dann die kostenfreie Version. Wie sind denn da quasi die bildungspolitischen Maßnahmen, damit sozusagen diese technologische, ich weiß nicht, ob es eine Revolution ist, aber diese technologischen Entwicklungen durch KI sozusagen auch dazu nicht zu einer weiteren Spaltung gibt, kommt?
Wir versuchen das zum einen, dass wir in unseren Lernmanagementsystemen KI zur Verfügung stellen. Also wir haben zwei. In einem, im Moodle, haben wir eine Eigenentwicklung momentan als Brücke drin mit dem FairChat, der auf ChatGPT zugreift. Wir haben in It's Learning die Schnittstelle zu ChatGPT freigeschalten, sodass es im Unterricht möglich ist, es anzuwenden. Und den Lehrkräften stellen wir über ein Bavü-Tool, das heißt F13, unsere Verwaltung nutzt das jetzt schon seit über einem Jahr, stellen wir das auch zur Verfügung, damit da nochmals Möglichkeiten sind. Perspektivisch wollen wir auch, dass das Schülerinnen und Schüler nutzen können. Und wir schauen natürlich, was gibt's für Angebote, die gut in Unterricht und Schule reinpassen. Dafür haben wir im vergangenen Oktober das KI-Zentrum Schule gegründet in Heilbronn, was die Aufgabe hat, Apps und Anwendungen anzuschauen, was passt gut in Unterricht, das auch zu pilotieren, weil eben das so ein breites Angebot da momentan darstellt. Und wenn wir als Land was zentral zur Verfügung stellen, sollte es halt zu einer Breite an Lehrkräften auch passen. Also da versuchen wir wirklich, diesen Digital Divide dadurch zu lösen, dass wir einfach auch Angebote den Schulen zentral zur Verfügung stellen, die angewendet werden können. Weil, wie Sie schon sagten, es gibt ja diese Bypass-Studie von PISA, das schon rausgebracht hat, dass eben Jugendliche mit sozial-ökonomisch schwereren Hintergründen sich für sich gar nicht, wie soll ich sagen, feststellen, dass KI mal in der Zukunft Teil ihres Berufes sein könnte. Und wir alle wissen, dass das einfach in immer breiterem Maße am Ende eingesetzt werden muss. Und so versuchen wir einfach über Fortbildung für Lehrkräfte, damit die wissen, wie kann ich das im Unterricht anwenden, zentralen Lösungen, die wir den Schulen zur Verfügung stellen, in der Schule einfach die Themen aufzugreifen, damit Jugendliche da auch breit unterstützt werden oder breit darauf vorbereitet werden.
Jetzt gibt es einen aus aktuellem Anlass ein Projekt, was sozusagen ausgeschrieben war, dieses AIS-Projekt zu adaptiven intelligenten Systemen oder Tutorensystemen. Das ist leider gescheitert. Und jetzt habe ich, dazu gab es ja sehr viel auch Bissiges zu lesen. Da gab es ein Zitat von dem bekannten Bildungsjournalisten, der geschrieben hat oder kommentiert hat, der Bildungsföderalismus kann es nicht und auch der nächste Anlauf, sozusagen, der geplant ist bis 2026, der wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Sehen Sie das auch so oder wie sehen Sie das? Hat er recht?
Ich sehe es nicht so. Ich finde, er hat nicht recht. Und ich finde auch diese Skepsis uns als Deutschland gegenüber im digitalen Bereich echt schwierig, weil wir wollen ja an sich auch zu einer digitalen Souveränität kommen. Also muss man ja schon auch versuchen, diese Wege zumindest mal positiv zu begleiten. Am Ende ist das AIS ja momentan noch nicht gescheitert, sondern es gab Einsprüche zu dem Ausschreibeverfahren. Das wird jetzt neu aufgesetzt. Wir haben ja noch gar keine Entwicklung da drin gehabt. Also das heißt, es war jetzt kein Scheitern, dass ein digitales Tool nicht funktioniert, sondern es ging jetzt nur um die Ausschreibung. Und dass jetzt da auch nochmals geschaut wird auf aktuelle Entwicklungen, dass auch nochmals angepasst wird, die Ausschreibung, sodass das Konsortium, das dann am Ende den Zuschlag bekommt, da auch an den Start gehen kann, halte ich für richtig. Also von daher, ich glaube, was ich halt einfach auch so wichtig finde, dass wenn wir in dem Bereich Bildung Digitales entwickeln, dass wir wirklich auch breit die Personengruppen mit einbeziehen, die es betrifft. Also dass wir kommerzielle Lösungen sind gut und die brauchen wir auch, dass wir aber sowas auch mit Wissenschaft beispielsweise mit begleiten, auf die Wirksamkeit auch untersuchen. Bringt es den Lehrkräften was? Bringt es dem Lernerfolg der SchülerInnen etwas? Und da bin ich jemand, der schon versucht, das auch bei uns jetzt in Baden-Württemberg über das KI-Zentrum ein Stück weit mit zu steuern, dass wir echt auch schauen, es reicht jetzt nicht, irgendwas in die Schulen reinzuschmeißen und so, jetzt habt ihr ein KI-Tool, jetzt könnt ihr damit jetzt super Dinge machen, sondern wirklich auch zu schauen, von der wissenschaftlichen Seite überprüft, okay, das hat eine Wirksamkeit für die SchülerInnen, es hat eine Erleichterung für die Lehrkräfte, wenn ich mit den PraktikerInnen unterwegs bin. Und deswegen finde ich, sollten wir schon auch solche Dinge positiv begleiten und schauen, wie kriegen wir auch diese digitale Souveränität her. Und bei dem AES, ich bin jetzt mal gespannt, wer sich als nächstes Konsortium da meldet oder wer da die Ausschreibung mit begleiten wird. Aber ich bin immer noch positiv und zuversichtlich, dass wir da was auf den Weg bekommen. Aber wir werden vielleicht auch noch mal klar, wir werden da jetzt nicht jahrelang drauf warten, sondern deswegen haben wir ja diese Begleitung bei uns jetzt durch das KI-Zentrum, wo wir auch auf den Markt schauen, was gibt's für Tools, die eventuell gut für unsere Schulen wären.
Mit der positiven medialen Begleitung finde ich auch einen guten Punkt, dass man nicht Dinge immer auch, ich meine, man kann auch so ein Stuttgart 21 oder so ein Berliner Flughafen herbeireden. Man muss erst mal beobachten, wie es jetzt weitergeht. Ich würde das so ein kleines Spiel einbauen, das haben wir die letzten Folgen auch immer gemacht. Das heißt, widersprechen Sie mir oder stimmen Sie zu? Und ich mache bewusst provokante Aussagen, Disclaimer, es sind auch nicht meine Meinung, sondern es sind einfach übertriebene Aussagen zu bildungspolitischen Debatten, die wir aktuell führen. Und Sie können mir entweder kurz zustimmen oder mir widersprechen. Und wir fangen mal an mit dem Thema, was uns gerade in der bildungspolitischen Diskussion oft begleitet, zumindest wirklich aktuell wirklich sehr stark. Vor allem auf LinkedIn lese ich darüber sehr viel. Der erste Standpunkt wäre, Baden-Württemberg braucht ein Handyverbot an allen Schulen, wie es beispielsweise Hessen plant, und Smartphones schaden nachweislich der Konzentration und den sozialen Miteinander der SchülerInnen.
In dieser Härte widerspreche ich, weil ich nicht glaube, dass wir ein durchgängiges Handyverbot brauchen, sondern wir brauchen altersgerechte und entwicklungsgerechte Regeln an den Schulen. Dass ein Grundschüler während der Pause nicht an seinem Handy daddeln sollte, sondern tatsächlich mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf dem Schulhof spielen sollte, sich austauschen sollte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber da bringen diese kompletten Verbote meines Erachtens nichts. Deswegen gehen wir den Weg zu sagen, die Schulen sollen Regeln aufstellen. Die Schulen sollen das aber auch thematisieren. Warum mache ich das? Weil letztendlich muss es natürlich auch mit dem Elternhaus abgestimmt sein. Es muss mit den Schülervertretungen abgestimmt sein. Es muss mit den Lehrkräften abgestimmt sein. Aber die Nutzung von Handys außerhalb vom Unterricht halte ich bis zu gewissen Alters- und Entwicklungsbereichen, die Kinder und Jugendliche durchlaufen, tatsächlich für falsch. Aber es muss natürlich eine sinnvolle Nutzung nach wie vor möglich sein. Und es muss am Ende auch so sein, dass das in der Schulgemeinschaft passt.
Ich glaube, es wird eine Herausforderung sein, sozusagen eine Mischung aus, also sozusagen, glaube ich, Vertrauen und Kontrolle hinzukriegen. Weil ich meine, man möchte jetzt auch nicht so also ich finde es auch schwierig, wenn man restriktiv das einfach für alle verbietet. Und das kann es auch nicht die Lösung sein. Aber wir werden schauen, wie sich das denn entwickelt, auch politisch in den Ländern. Ich habe das Gefühl, da gibt es unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wen man fragt.
Also wir sind dabei, gerade das Schulgesetz auf den Weg zu bringen, wo eben drinstehen wird, dass die Schulen Regeln verordnen, also sich Regeln geben sollen. Und wenn man jetzt mal so in die Fläche des Landes schaut, die meisten haben ja schon Regeln. Aber man stellt schon auch fest, das sind halt teilweise echt schwierige Diskussionen auch mit in der Schulgemeinschaft. Und wir wollen sie im Prinzip dazu ermutigen und unterstützen, dass wirklich auch Regeln vor Ort gemacht, eingehalten werden. Und das Einhalten bezieht sich halt vor allem, was passiert, wenn dann einer die Regeln verletzt, also Entnahme von digitalen Geräten und Ähnlichem, bezieht sich ja am Ende nicht nur auf Handys, sondern wir alle tragen Smartwatches, andere Mobile Devices. Das heißt, das wird schon so sein, dass man einfach das Ziel hat, dass Kinder und Jugendliche schon auch einen Schutzraum in der Schule haben, dass sie sich dort auch altersgemäß verhalten können und dass man jetzt nicht den ganzen Tag in seiner Freizeit eben am Handy sitzen muss.
Nächstes Thema ist Bildungsföderalismus. Der ist ein Innovationshemmer und gehört abgeschafft. Wir brauchen zentrale Entscheidungen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Da bin ich echt wachsweich. Also ich bin komplette Föderalistin und ich glaube, das, was in Sachsen gut funktioniert, muss nicht in Baden-Württemberg funktionieren. Wenn man die Stadtstaaten anschaut, ist es nun mal eine ganz andere Situation. Ich glaube aber schon, dass wir uns auf gewisse Themen verständigen müssen. Also was sind die Herausforderungen? Wo können wir gemeinsam arbeiten? Ich bin nochmals beim Thema digitale Souveränität. Ich brauche kein eigenes Tool in Baden-Württemberg entwickeln, was wir dann irgendwie groß präsentieren können, sondern gerade in dem Bereich braucht es eine intensive Zusammenarbeit über die Länder hinweg, weil das schaffen wir nicht als einzelnes Bundesland. Ich brauche auch keine Eigenentwicklung, die ich dann wie einen Schatz hüte, sondern ich muss da unser Wissen teilen, damit wir das wirklich auch gemeinsam gut hinbekommen. Auch das Verständnis jetzt beim Startchancenprogramm mit dem Bund zusammen, wo setzen wir die richtigen Impulse, halte ich für extrem richtig. Also das heißt, wir haben Unterschiede zwischen den Ländern. Die sind teilweise so groß, wie wenn ich ins europäische Ausland schaue. Also Föderalismus ja, aber gemeinsam auf die wichtigen Themen verständigen und zu schauen, wo kann eine gute Zusammenarbeit gelingen, davon bin ich absolut überzeugt, das braucht es im Bildungsbereich.
Was wäre denn, sorry, dass ich da nochmal nachfrage, aber was wäre sozusagen so typisch baden-württembergische Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen Ländern?
Wenn ich beispielsweise die Schulgröße anschaue, also zu sagen jetzt einheitlich, es müssen Schulen da sein, die mindestens 150 Schülerinnen und Schüler haben. Da wären wir bei unseren Grundschulen im ländlichen Raum an vielen Stellen draußen. Wir haben ein gewachsenes Schulsystem. Also wenn wir uns jetzt die Schularten länderübergreifend anschauen, wir leisten uns ein sehr gegliedertes Schulsystem, zwar mit Realschule und Gemeinschaftsschule immer mehr auch integrativ. Aber wir haben jetzt halt keine Zwei-Säulen-Struktur bei uns. Und wenn ich da in die Bildungslandschaft reinschaue, und ich mache das ja jetzt schon eine Weile, dann würde ich da wahrscheinlich auf ziemlich Widerstand stoßen, wenn wir jetzt da nochmals in so eine Reform reingehen würden. Also das sind schon so Dinge, ich glaube, vieles entwickelt sich einfach über die Zeit hinweg. Und jetzt haben wir sehr gute Entwicklungen bei uns in Baden-Württemberg gemacht, wo ich sage, da haben wir echt, können wir wirklich auch ein Stück weit sagen, das haben wir richtig gut auch bundesweit verankert und vorangebracht. Und auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, wenn wir uns jetzt beispielsweise unsere Maßnahmen in der Grundschule und im Kita-Bereich anschauen, da haben wir schon auch nach Hamburg geguckt, die einfach Dinge in den letzten Jahren positiv vorangebracht haben für ihre Kinder. Also über den Tellerrand hinaus zu blicken, aber trotzdem auch zu schauen, was ist die spezielle Situation im Bundesland. Ich glaube, so haben wir eine gute Mischung letztendlich.
Bill Gates sagte kürzlich in der Talkshow bei Jimmy Fallon, KI wird in 10 Jahren Lehrer, Klammer auf, und Ärzte ersetzen können. Er hat absolut recht, vollwertige Lehrkräfte sind angesichts der Fortschritte bei KI und intelligenten Tutorsystemen und KI zunehmend überflüssig.
Nein. Werden sie niemals sein. Und das, ich nehme da nochmals das Beispiel Corona. Da haben wir echt so gemerkt, wie wichtig das ist, dass Kinder, Jugendliche Ansprechpersonen haben, die wirklich direkt mit ihnen vor Ort arbeiten. Und wir sehen es jetzt gerade auch, die Heterogenität, die wir in den Schulen haben, braucht ja eigentlich mehr Personal. Es braucht diverseres Personal. Es braucht Personal, das auf die unterschiedlichen Gegebenheiten eingeht. Und eine Lehrkraft wird immer diejenige sein, die das Ganze auch am Ende steuert. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir mit KI, wenn sie sich mal da richtig so in dem Bereich gut entwickelt hat, dass wir da auch Tutorensysteme hinbekommen. Und wenn wir am Nachmittag ein Large Language Model nochmals die Mitternachtsformel erklärt, dann finde ich das absolut richtig. Und die gibt mir dann vielleicht auch nochmal passgenaue Aufgaben. Das heißt also, das, was ich vielleicht gerade momentan nicht überall von zu Hause bekommen, die Unterstützung, das digital zu lösen, zu sagen, ich habe dann ein Tutorensystem, das mich nochmals adaptiv begleitet. Das sind Dinge, wo ich echt eine Hoffnung drin habe, dass das irgendwann gut funktioniert und kommt. Aber die Lehrkraft wird immer am Ende die sein, die einfach eine Klassenstruktur hat, die guckt, dass der Sozialraum in der Schule funktioniert, die Ansprechperson von vor Ort ist. Also trotz Lehrkräftemangel will ich nicht darauf verzichten, dass wir jetzt in Zukunft einfach stark darauf setzen, die Lehrkräfte zu bekommen, die wir an unseren Schulen brauchen.
Das wird den Lehrkräften und unseren Hörern, glaube ich, Mut zusprechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das die wenigsten wirklich glauben, was Bill Gates sagt. Hoffe ich.
Ja.
Die soziale Ungleichheit im Bildungssystem ist das eigentliche Problem, nicht die Digitalisierung. Wir lenken uns mit KI-Debatten nur vom Versagen bei der Chancengleichheit ab.
bin ich absolut dabei. Und deswegen haben wir den Schwerpunkt wirklich auch auf dem Thema soziale Ungerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, auf die Startchancen gelenkt. Da muss ich echt auch nochmal sagen, es hilft uns so, dieses Startchancenprogramm der letzten Bundesregierung, weil es zu unserem Programm super passt. Also wir haben den Schwerpunkt jetzt nochmals auf die Sprachförderung in den Kitas gelegt. Wir machen mit Juniorklassen so eine Schnittstelle zwischen Kita und Grundschule für die Kinder, die noch nicht die Schulreife haben, um in der Grundschule gut durchzustarten. Wir werden auch nochmal Sprachförderung in der Grundschule mit reingeben. Und dann eben begleitet mit dem Startchancenprogramm haben wir einfach nochmal eine super Möglichkeit, um die Schulen, die besondere Herausforderungen haben, zu unterstützen. Wir werden aber auch nochmals reinschauen, wo sind Schulen, die fallen jetzt vielleicht beim Startchancenprogramm raus, weil irgendein Index nicht ganz passt, haben aber trotzdem eine große Herausforderung oder ein Thema, was die Sprach- oder mathematischen Kenntnisse der SchülerInnen betrifft. Also von daher, Basiskompetenzen sind wirklich das Wichtigste, weil dann brauche ich mit Digitalisierung gar nicht anfangen, wenn sie die Basis nicht verstehen. Aber Digitalisierung, glaube ich, kann das begleiten und gut unterstützen und wird am Ende trotzdem eine der Zukunftskompetenzen sein. Also ich sage immer, digitale Kompetenzen sind auch Basiskompetenzen. Da müssen wir irgendwann eben anfangen, also anfangen im Sinne von Klassenstufen, dass Kinder und Jugendliche eben dann in dem Bereich auch gefördert werden. Wir fangen jetzt in Baden-Württemberg ab dem kommenden Schuljahr mit einem neuen Fach Informatik und Medienbildung ab Klasse 5 durchgängig an allen Schularten an, wo wir das eben genau aufgreifen. Also wo wir sagen, das sind eben auch Kompetenzen der Zukunft, die Kinder und Jugendliche haben müssen.
Allerletzte Aussage. Das G9 ist ein reiner Rückschritt zu alten Strukturen statt echter Innovation. Baden-Württemberg hat die Chance verpasst auf ein gänzlich neues System.
Muss ich absolut widersprechen, weil wer diese Aussage getätigt hat, hat, glaube ich, unser neues G9 noch nicht so wirklich gesehen. Wir haben in dem G9 nochmals die Basiskompetenzen drin. Wir haben das neue Fach Medienbildung und Informatik, das ich gerade gesagt habe. Und wir haben bewusst bei manchen Zusatzstunden, also beispielsweise kriegt Physik eine 2 Stunden zusätzlich. Es steht aber explizit dabei, dass das nicht in reinen Fachunterricht fließen muss, sondern fächerübergreifend mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern zusammen im Projektunterricht. Also auch wirklich nochmals die Aufforderung, nutzt die Möglichkeiten mit anderen, also mit anderen Unterrichtseinheiten. Wir haben einen Demokratiekurs in der 11. Klasse. Wir haben einen Projektkurs BNE in Klasse 7 nochmals. Also tatsächlich hat das neue G9 ja mehr Stunden in manchen Fachbereichen, was auch sein musste. Aber wir versuchen wirklich auch in manchen Bereichen, wo zusätzliche Stunden reinfließen, die explizit mit Projektunterricht zu verbinden, trotzdem den Schülerinnen und Schülern mehr Lernzeit zu bieten, weil das war ja so die Ausgangssituation, dass sie nicht am Ende wieder 37 Stunden Wochen haben, sondern aufsteigend mit einer maximalen Stundenzahl von, ich glaube, 34 oder 35, wo wir jetzt sind, sodass wir wirklich mehr Lernzeit, innovative Elemente mit reingenommen haben. Und man kann sich's ja dann in der Folge anschauen, ob das am Ende wirklich gelungen ist. Aber ich glaube, wir geben da den Lehrkräften echt auch nochmals die Möglichkeit mit, das Gymnasium oder das G9 anders aufzustellen.
Wir biegen in die Zielgerade unseres Interviews und unseres Gesprächs ein. Und ich wollte nochmal über das Innovationsprogramm Digitale Schule sprechen. Da hat der Baden-Württemberg ein umfassendes Förderprogramm gestartet. Bis 2026 sollen rund 16 Millionen Euro in verschiedenen Bereichen der Schuldigitalisierung fließen. Und da wäre die Frage, können Sie vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen zeigen, wie Schülerinnen und Schüler quasi lernen in der digitalen Welt, um also standzuhalten?
Ja, sehr gerne, weil das sind echt super Projekte da drin. Also geleitet wird es meistens von unserem Landesmedienzentrum. Wir haben insgesamt 14 Projekte, die realisiert werden sollen. Ich habe beispielsweise letztes Jahr unser Programm Robotik in der Grundschule mitgestartet. Und das ist echt so toll, wenn man sieht, wenn die Kinder die Baukästen aufmachen und dann erstmal anfangen zu bauen, hat ja erstmal gar nichts mit so Robotik zu tun. Aber es geht wirklich darum, ihnen mitzugeben, was heißt das eigentlich? Warum bewegt sich jetzt das Auto am Ende, wenn ich es zusammengebaut und programmiert habe? Warum habe ich ein Riesenrad, das fährt? Und das, in dem Beispiel machen wir das zusammen mit Lego-Elementen, die dann programmiert werden können. Und es soll einfach dieses Verständnis bei Kindern wecken, dass Dinge erstmal erschaffen werden müssen, auch von Menschen, damit sie am Ende digital funktionieren. Aber es gibt eben auch Programmierelemente mit drin. Da haben wir jetzt mit 101 Grundschulen gestartet. Am Ende werden es 400 sein, die aber auch immer in einem Netzwerk mit drei anderen Schulen arbeiten müssen. Also es wird mehr sein als jetzt die 101 Schulen, die Boxen bekommen, sondern es sollen darüber hinaus auch die anderen Grundschulen mitgenommen werden. Ein zweites Beispiel, was ich jetzt vor ein paar Wochen eingeweiht habe, sind mobile Makerspaces, die gerade bei uns im ländlichen Raum oder ich sag mal Baden-Württemberg als Flächenland hat nicht jeder jetzt immer gleich vor Ort einen Makerspace, wo er direkt hingehen kann. Die Makerspaces können gebucht werden und da sind 3D-Drucker drin beispielsweise, das sind Programmiermöglichkeiten drin, Nähmaschine, eine digitale, also alles Mögliche, was dann an die Schulen fährt und wo Kinder dann unterschiedliche Projekte umsetzen können. Als ich dort war, haben sie beispielsweise so Flitzer gebaut, die dann eine Rampe runter sind, also über einen 3D-Druck ausgedruckt, dann noch verfeinert. Also das sind so zwei Beispiele und da kommen andere dazu. Jetzt gerade jetzt, wenn ich das Robotik nochmal aufgreife, gibt es einen Fortsetzer in Anführungsstrichen mit Computational Thinking angeboten, die dann mit Fischertechnik laufen. Jetzt haben wir auch beide Projektpartner mit drin, wo Ähnliches passiert, nur dann im erweiterten Kreis. Also auch programmieren, bauen, verstehen, was da alles drin steckt. Ich bin da total begeistert davon, von dem Innovationsprogramm, weil es einfach Digitales praktisch erlebbar macht. Nicht einfach nur in Anführungsstrichen am PC zu sitzen und zu programmieren. Machen wir auch mit Scratch-Angeboten, alles gut. Aber da dieses Haptische einfach auch nochmal dabei zu haben und zu sehen, wie kann ich da was entwickeln? Und am Ende habe ich ein Projekt umgesetzt. Ich habe das Auto gebaut. Ich habe das Riesenrad mit meinen Freundinnen zum Beispiel zusammen aufgebaut. Das sind echt super Erlebnisse für die Kinder. Und da sieht man wirklich nur Strahlen und Begeisterung. Und das macht einfach Spaß.
Vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Das ist eine etwas persönlichere Frage. Vielleicht als positiven Ausblick auch für die ZuhörerInnen. Was hat denn Sie in Ihrer eigenen Schulzeit am meisten geprägt oder an was erinnern Sie sich am meisten, wo Sie sagen, das ist sozusagen vielleicht eine schöne Erinnerung an Ihre Schulzeit?
Ich hatte eine Lehrkraft, die durfte ich letztes Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen und die hat mich wahnsinnig geprägt, war mein Klassenlehrer Bio, Mathe und was er damals schon, ich glaube, weiß nicht, ob das so vor 30 Jahren schon so üblich war, hat halt auch wahnsinnig viel auf Schülerinnen und Schüler geschaut, hat geguckt, wie geht's denen. Er hatte eine Öko-AG, wir haben zusammen Biotop auf dem Schulgelände auf den Weg gebracht. Und er war für mich immer das Beispiel, was es braucht an Lehrkräften, damit Kinder und Jugendliche gut begleitet sind. Er ist ein Beispiel von vielen bei uns im Land, aber das hat nun mal gezeigt, was einfach eine Lehrkraft bewirken kann, wenn positive Ansprachen da sind, wenn Begeisterung für das eigene Fach vorhanden ist, wenn man aber auch mal Kinder und Jugendliche aus ihrem Raum rausnimmt. Ich bin als Arbeiterkind aufgewachsen. Ich hatte nicht immer so alle Erfahrungen, die man vielleicht so hat, wenn man im Verein unterwegs ist. Und für mich war das wirklich die Möglichkeit, auch mal von zu Hause raus und was anderes zu sehen. Ja, das war so meine positivste Erfahrung, neben vielen anderen. Also für mich war Schule immer ein Wohlfühlort, bis auf die Ergebnisse, die manchmal rauskamen, aber die hat wahrscheinlich jeder so mit sich gemacht.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Einblicke in die Bildungspolitik und Ihre Projekte. Alles gut für Ihre weitere Arbeit und schön, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank, hat richtig Spaß gemacht und freue mich auf vielleicht weitere Zusammenkommen.